Bitte schlagt in euren Bibeln das Buch der Römer auf mit mir. Kapitel 5, wir werden die Verse 20 und 21 studieren. Wenn ihr uns besucht, wir haben Vers für Vers studiert durch das ganze Buch von der Römer bis zu diesem Punkt. In Kapitel 5 werden wir das Kapitel 5 abschließen mit den Versen 20 und 21. Hier im Kapitel 5 spezifisch beginnt der Apostel Paulus mit dem beschließt der Paulus seinen Abschnitt der Gerechtfertigung durch den Glauben, wo es also darum geht, wie man gerecht und heilig vor Jesus Christus stehen kann durch den Glauben an Jesus Christus, nur durch den Glauben an Jesus Christus. Wenn wir heute Morgen also wieder hier zurückkehren zu diesem Abschnitt, dann macht Paulus redet über den Gegensatz zwischen Sünde und Gnade. Sünde und Gnade als Gegensatz. Lasst uns zurückkehren zu dieser Lesung von Gottes heiligen, inspirierten und unfehlbaren Wort. Römer 5, Vers 20. Das Gesetz aber kam daneben ein, damit die Übertretung überströmend würde. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überreichlicher geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Mehr als Gold soll es begehrt werden und mehr als der Honig, der heruntertropft. Lasst uns zusammen beten. Herr Gott des Himmels, wir haben dein Wort gehört. Und wir bitten dich, dass du es segnest in Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir bitten alles im Namen von Jesus. Amen. Charles Wesley hat über die Gnade geschrieben, in Kann es denn sein? In der Versen 4, gefangen lag schon lang mein Geist, gebunden in der Sünde Nacht. Du blickst mich an, die Nacht zerreißt. Licht leuchtet auf, ich bin erwacht. Die Fessel fällt, mein Herz ist frei. Ich stehe auf und komm herbei. Die Fessel fällt, mein Herz ist frei. Ich stehe auf und komm herbei. O große Liebe, wie kann es sein, dass du, mein Gott, für mich sterben solltest? Dieses wunderbare Zeugnis der wunderbaren Gnade, dass durch Jesus Frieden ist, dass Fesseln von unserem Körper zerfallen, dass wir ein Volk sind für den Herrn, um die Segnungen seiner Liebe zu empfangen. Heute Morgen, wenn wir zu diesem Kapitel 5 zurückkommen, dann redet Paulus hauptsächlich über diese rettende und segnende Gnade. Diese Sache, die das Herz von Charles Wesley so gefangen genommen hat und dazu gebracht hat, dieses Lied zu schreiben. Diese Herrschaft der Sünde und des Todes, die ist gebrochen. Und wir bekommen Gerechtigkeit, Leben, ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus. Die zwei Dinge, die ich möchte, dass wir heute in dem Abschnitt sehen, ist in Vers 20 die Kraft der Gnade, Vers 20, und Vers 21 die Herrschaft der Gnade. Die Herrschaft der Gnade. Die Kraft der Gnade und die Herrschaft der Gnade. Wir setzen jetzt natürlich die Verse 12 bis 19 fort, wenn wir hier diese Verse besprechen. Und Paulus hat jetzt schon eine ganze Logik aufgebaut von seinem Zeugnis in den Versen 12 bis 19. Er zeigt uns diese Analogie zwischen Adam und Jesus Christus. Die Analogie, also das, was gleich ist, zwischen den beiden oder was ähnlich ist, zwischen den fürchterlichen Auswirkungen von Adams Sünde und das, was der entsprechend ist, analog ist zu dem, was Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und wir dadurch in ihm haben. Ich möchte aber jetzt sagen, es ist eine Analogie nicht von gleichen Dingen, sondern von Gegensätzen. Er setzt die antithetisch gegeneinander, dass in der Dunkelheit des einen wir das Licht des Größeren sehen können. Hier in Versen 20 und 21 fokussiert er auf seine Aufmerksamkeit auf einer anderen Analogie. Und ich habe es schon gesagt, es ist die Analogie zwischen Sünde und Gnade. Es ist nicht so, dass die beiden Dinge ähnlich sind, ganz im Gegenteil. Es sind die größten Gegensätze, die man sich nur vorstellen kann. Die Sünde in dem Herzen des Menschen und die Gnade im Herzen des Herrn der Himmel. Er fängt an in Vers 20 damit zu erklären, dass das Gesetz, die 10 Gebote, einen Effekt, eine Auswirkung hat auf sündige Menschen und also hatte und immer noch hat. Das Gesetz hat dazu geführt, das Gesetz aber kam daneben ein. Das Gesetz aber kam daneben ein, damit die Übertretung überströmen würde. Wenn ihr zuhört und gut aufmerksam seid, wie ich hoffe, dass ihr alle seid, dann denkt ihr vielleicht, hey, was passiert denn hier? Gott hat irgendwas gegeben, damit Menschen mehr sündigen? Ist es das, was es sagt? Gott hat dieses Gesetz gegeben, diese Offenbarung von Gott, das kam mit dem einzigen Ziel, dass Menschen es brechen, damit sie mehr und mehr und mehr sündigen? Aber warte mal, Pastor, das kann doch nicht sein. Das braucht ein bisschen Erklärung, bitte. Und Freunde, ja, wir müssen hier Fragen stellen, was das Wort Gottes bedeutet. Wir müssen es befragen. Wir müssen ein Kreuz ins Kreuzfeuer nehmen. Das Wort Gottes möchte sogar ins Kreuzfeuer genommen werden von Leuten wie dir und mir, weil Gott uns sein Wort lehren möchte und uns erklären möchte durch sein Wort, was er uns sagen will. Das ist das, was Paulus sagt. Ja, das Gesetz kam, damit die Übertretung größer würde. Aber jetzt sagen vielleicht manche von euch, ja, er redet ja gar nicht über das moralische Gesetz, sondern nur das zeremonielle Gesetz. Also das, was sie tun mussten, die ganzen Opfer und so. All diese Gesetze über das Opfersystem. All diese Gesetze, die über das Königreich von Israel gingen und wie es regiert werden sollte, wie dort Recht gesprochen werden sollte. Und Leute, nein, Freunde, ich glaube nicht, dass er darüber redet. Er redet nicht. Er redet über das moralische Gesetz. Er redet darüber, wie Gott sein Herz offenbart an sein Volk. Und dieser besondere Ort ist an dem Berg Sinai, zu diesem Mann Mose, an diesem einen Ort, wo er auf zwei Tafeln aus Stein schrieb, damit wir es sehen können, lesen können und damit wir wissen können, damit wir eine Regel haben als ein Gesetz haben, damit wir uns dagegen schauen können, wie wir stehen und an dem wir auch gemessen werden. All das hat er dort gegeben, am Berg Sinai an Mose. Und was? Paulus sagt jetzt, dass dieses Gesetz kam, damit die Übertretung größer würde. Pastor, was ist denn jetzt? Ich höre dir zu. Es sind die 10 Gebote, um die es geht. Aber, was soll das? Ich glaube, dass das, was Paulus hier sagt, es geht jetzt wieder um Übertretung, so wie in den Versen davor. Was ist nochmal eine Übertretung? Es ist ziemlich einfach. Es ist, wenn du etwas weißt, was richtig ist, und dich entscheidest, das Böse zu tun. Ich kann euch ein ganz einfaches Beispiel dafür geben. Es ist wie ein Vater, der am Tisch sitzt mit seiner Familie und seine Kinder anschaut und er sagt, Kinder, Papa hat was für euch gekauft und es schaut sehr gut aus, aber ihr seid nicht erlaubt, da ranzugehen. Es ist eine Holzsäge. Wenn ihr euren Arm reinsteckt, dann sterbt ihr. Es sieht schön aus und ich möchte, dass ihr es nie berührt. Und dann am nächsten Tag nimmt er diese Säge raus und ich kann euch sagen, es ist nichts, was mehr interessant ist für die 5-, 6-, 7-jährigen Jungs, um zu schauen, was hier in dieser Holzsäge passiert. Oder so ein Hackbeil oder so. Also irgendwas, um Holz klein zu machen. Und du machst was rein und... Ach so, nein. Das da so ein Häcksler, Holzhäcksler. Also der kleine Stückchen aus Holz macht. Und es sieht so toll aus, wenn du da Holz reinsteckst und dann kommt da hinten, schießt das Holz raus. Und das sieht so toll aus, dass die Jungs sich denken, ja, das kann doch gar nicht so gefährlich sein. Das sieht so toll aus, ich will es auch mal ausprobieren. Und das ist genau dasselbe beim Gesetz. Ich höre das Gesetz und es sagt mir, es ist gefährlich, aber ich sage, nein, ich möchte entscheiden, was mein Standard ist. Ich möchte es trotzdem tun. Ich möchte das entscheiden, was ich in meinem Leben tue. Letztes Mal haben wir das Wort Übertretung gefunden, letzte Woche. Und es ging um die Übertretung dieses einen Menschen, Adams. Was war seine Übertretung? Es war die im Garten. Was hat Gott ihm gesagt? Was war das Gesetz, das Gott ihm gegeben hat? Es war sehr einfach. Es war nur eines, nicht zehn, nur eines. Er sagte, du sollst nicht nehmen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das war's. Das war das Gesetz. Er hatte ein Gesetz. Nimm nicht von diesem Baum. Tu es nicht. Und was tat er? Er wusste das Gesetz und doch hat er es übertreten. Er hat diese Übertretung getan und gesündigt. Und was sagen wir also jetzt dadurch? Paulus sagte hier zu uns, dass als das Gesetz gegeben wurde, da wurde uns nicht nur ein Gesetz gegeben, sondern mindestens zehn. Zehn Beschreibungen des Herzens Gottes und der Dinge, die wir tun sollten oder nie tun sollten. Und wenn wir jetzt sündigen, wenn wir jetzt irgendwas tun gegen eins von diesen zehn Gesetzen oder von den Gesetzen, dann übertreten wir in vollem Bewusstsein, vorsätzlich, indem wir wissen, was Gott uns gesagt hat, was wir tun sollen. Gehen wir eine Übertretung ein. Mit offenen Augen und offenen Ohren tun wir das, was wir wollen und behandeln das Gesetz wie so eine Häckselmaschine. Also irgendwas, was lustig ist und schön und gut anzuschauen und nicht das, was es erst ist, nämlich ernsthaft. Und so kann die Sünde wachsen. Ja, das Gesetz führt dazu, dass wir das Gesetz und besser verstehen und auch die Sünde besser verstehen. Vielleicht verstehen wir noch nicht alles genau richtig, oder gerade wenn wir noch jünger sind oder so. Die Kinder verstehen noch nicht alles, aber sie wissen trotzdem, dass es nicht richtig war, das zu tun. Sie verstehen nicht alle Konsequenzen, die daraus erwachsen und die Gefahr, aber sie verstehen, dass es falsch war zu tun. So ist es doch auch mit uns. Wenn wir dieses Gesetz haben und kennen, dann führt es dazu, dass wir ein besseres Verständnis darüber haben, was Sünde ist und wie das, was wir tun, böse ist. Es gibt aber auch noch einen anderen Aspekt, die nicht nur über den Charakter dieses Gesetzes redet, sondern auch über unseren eigenen Charakter. Wir sind gefallene Menschen, wir sind sündige Menschen. Wir haben das schon in Kapitel 5 studiert. Wenn er nicht mit uns war, dann lest einfach ein paar Verse zurück. Oder schaut euch nochmal das an, was ihr euch aufgeschrieben habt in den letzten Wochen. Es ist dieses Gesetz, das in die Hände von sündigen Menschen gegeben ist, mit sündigen Herzen, sündigen Gedanken, sündigen Strebungen, sündigen Händen. Ich möchte einfach euch sagen, dass die sündigen Menschen, die dieses wunderbare, heilige, reine Gesetz Gottes gegeben haben. Sein reines Gesetz in den Händen von sündigen Menschen. Was macht der sündige Mensch damit? Der sündige Mensch sagt damit, es sind 10 Möglichkeiten, 10 Ideen, wie ich gegen Gott handeln kann, wie ich gegen ihn rebellieren kann, wie ich meinen Rücken ihm gegenüber kehren kann, wie ich ihn ärgern kann, wie ich ihn angreifen kann. Und jetzt sagst du, hey Pastor, das stimmt doch überhaupt nicht. Nie habe ich die 10 Gebote gehört und dann gedacht, ja genau, das ist genau das, was ich nicht tun werde. Aber doch hast du jedes einzelne dieser Gebote übertreten. Lasst mich euch ermutigen. Denkt über irgendeine eurer Sünden nach. Und wenn ihr so seid wie ich, dann habt ihr viele, von denen ihr auswählen könnt, wie so ein Buffet von Rebellion gegen Gott. Und dann überlegt euch, was ihr da getan habt. Und überlegt euch, wie ihr Gott damit angegriffen habt. Und dann könnt ihr sehen, was die Dinge sind, die unser Herz bestimmen und wie wir doch danach streben, gegen Gott zu sündigen. Vor ein paar Jahren saß ich mit einem Freund von mir zusammen. Er ist kein Gläubiger, er ist aber ein Freund von mir, er ist kein Christ. Er ist kein Agnostiker, sondern er ist ein Atheist, ein hingegebener Atheist. Er ist ein sehr großer Mann, so 2 Meter ungefähr. Sehr groß und eine ganz tiefe Stimme. Und ich sitze bei ihm und ich habe eine Unterhaltung mit ihm. Und es ist ungefähr so die Zeit, in der ich anfange am Seminar Theologie zu studieren. Und er sagt zu mir, ja, du weißt doch, du fängst jetzt an, hier Theologie zu studieren. Und ich bin ein Atheist, das weißt du, oder? Dann sagt er, ja, vielleicht kann ich dich ja überzeugen, dass es keinen Gott gibt. Und dann saß er da und hat eine Stunde mit ihm diskutiert und ich wusste, dass die ganze Zeit saß ich nicht so in der Ecke und habe gezittert, sondern jedes Mal, wenn er gefühlt hat, dass das Argument nicht ankam oder dass er nicht mit der Heiligen Schrift seine Aussagen widerlegen konnte, dann wurde er immer lauter und er wurde größer und das ist halt der Punkt. Er ist so wie so ein Hulk, so voll von Ärger. Es ist 3 Uhr am Morgen, seine Frau ist schon lange ins Bett gegangen und hat gesagt, vergiss es, ich habe jetzt schon Stunden da mit euch verbracht, es lohnt sich nicht mehr. Und dann hat er irgendwann einfach gesagt und ist niedergebrochen und hat gesagt, ich weiß, dass es Gott gibt und ich hasse ihn. Und er geht über in einen langen Ausguss von Flüchen über Gott. Und ich sage diese Götter, weil ich ihn hasse und weil ich weiß, dass es ihn stört. Und deswegen, wenn du sündigst und dann sagst du, ja, aber ich will ja auch gar nicht Gott angreifen, dann sage ich dir jetzt nein. Jedes Mal, wenn du sündigst, dann ist in deinem Herzen genau das drin, in dasselbe wie in dem von diesem Freund von mir, der sagt, nein, ich möchte Gott verletzen durch das, was ich tue. Ich sage dir nicht, dass du ein Atheist bist oder irgendwas, aber dass unsere Herzen einfach identisch sind mit dem Herzen von diesem Mann. Wir sind Sünder und wir wollen gegen Gott vorgehen. Wenn Gott dein Herz nicht neu gemacht hat. Gott hat uns dieses wunderbare Gesetz gegeben, aber wir haben es genommen als Anlass dafür, viel zu sündigen. Die Übertretung wurde dadurch überströmend, sagt Paulus hier. Aber das ist nicht das Ende. Und es ist ein Text der Analogien. Die Analogie zwischen Sünde und Gnade. Das Gesetz kam, damit die Übertretung überströmen würde. Aber wo die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überreichlicher geworden. Ein Übersetzer hat gesagt, da wo die Übertretung überströmend würde, ist die Sünde super überströmend geworden. Wo die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade super überströmend geworden. Entschuldigung. Die Gnade ist nicht nur genauso überströmend wie die Sünde oder ein bisschen mehr, sondern viel, viel mehr. Die ist überströmend. Sehr viel zuverlässiger und besser als die Sünde je sein kann und überströmen kann. Wenn ihr also heute diesen ersten Abschnitt gehört habt von dem, was ich gesagt habe über die Sünde und das Gesetz, und wenn ihr gehört habt, dass was ihr für ein Sünder seid und wie mein Herz gegen Gott so widerspenstig war und das alles gegen Gott getan hat, und ich mag das nicht, dann sagt Paulus, es gibt aber Versöhnung und Hilfe in seinem Blut, in der Person Jesu Christi und seinem Kreuz. Was ist denn Gnade, Pastor? Was ist diese Gnade? Was ist diese Sache, die größer und stärker ist als Sünde? Über was reden wir hier? Es ist das, dass du nicht bekommst, was du verdienst, Freunde. Dass ihr das bekommt, was ihr niemals hättet verdient habt. Ist es das, dass ihr die Strafe, die du verdienst für deine Sünde, nicht bekommst, weil Jesus sie an dem Kreuz getragen hat? Und dass wir stattdessen alle die Liebe und die Segen und das Leben bekommen, das er bekommen hat, das sein Gehorsam verdient? Versteht ihr? Er nahm deine Strafe auf sich und er gab dir all seinen Segen. Und was Paulus hier sagt, ist das. Denk nur eine Sekunde darüber nach, über die Größe deiner Sünde. Könnt ihr es überhaupt noch zählen? Es ist nicht nur deine Sünde. Es ist nicht die von deinem Nachbarn oder von deinem Kind oder von deiner Ehefrau oder von irgendjemand. Es ist nur deine Sünde. Und Jesus Gnade, seine Vergebung, sein Reinigen, sein wiederherstellende Gnade, seine transformierende Kraft ist sogar mehr größer als die Sünde von dir selbst, die du nicht zählen kannst. Es ist so viel mehr. Dass es mehr Gnade für Sünder ist, als Sünder jemals brauchen könnten. Es ist Liebe über Liebe über Liebe gestapelt, wie auf so einem riesigen Haufen, frei für dich durch das Werk von Jesus Christus. Und im nächsten Vers gehen wir weiter mit demselben demselben Gedanken. Er kehrt zurück zu dem, was er in Vers 17 gesagt hat über die Herrschaft. Warum kommt Paulus dazu zurück, zu dieser Herrschaft? Es ist, damit wir noch ein paar mehr Fragen an die Bibel stellen. So wie damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Warum redet er über die Herrschaft der Sünde und was daraus entsteht? Der Effekt der Sünde ist tief. Es ist wie die Herrschaft, also wie so ein absoluter Leiter, Führer. Dann, ihr merkt euch vielleicht, wenn ihr gut aufpasst auf das, was ich sage, habt ihr vielleicht gehört, dass ich vorhin gesagt habe, Gott, dein Arm ist nicht zu kurz. Es gibt nichts, was außerhalb von deiner Reichweite ist, was du nicht kontrollieren kannst, was du nicht erreichen kannst. Es ist eine Aussage über Gottes Souveränität, über seine Herrschaft, über seine Kraft. in dem Leben von Männern, Frauen und Kindern hat die Sünde regiert mit einer Herrschaft, mit einer Autorität, wie ein König, der auf dem Thron sitzt. Und es regiert im Tod. Der Tod ist die Kraft in seiner Hand. Das ist die Schärfe seines Schwertes, sozusagen. Das ist was ganz schön Schlimmes, darüber nachzudenken. Vielleicht kann ich es euch noch ein bisschen näher bringen. Kinder, ich möchte euch bitten, mir zu helfen. Meine Kinder, die den kleinen Kinderkatechismus auswendig gelernt haben. Kinder, passt auf, ich habe eine Frage für euch. Schaut mich an. Wie sündig seid ihr durch die Natur, von Natur aus? Sagt es laut. Ich bin korrupt in jedem Teil meines Seins. Selbst Kinder wissen es, dass sie vielleicht nur theoretisch, aber dass die Herrschaft der Sünde alle Teile ihres von sich selbst kaputt gemacht haben, korrupt gemacht haben, schlecht gemacht haben. Vielleicht nicht so schlecht, wie wir sein könnten, aber jeder Teil von deinem Kopf bis zu deinem Fuß ist durch die Sünde angefasst. Die Sünde regiert uns, hat unsere Worte, unsere Taten, unsere Gefühle, unseren Geschmack. Alle diese Dinge sind gefangen, wie in Ketten. Sie sind durch die Sünde in ihrer Kraft beherrscht. Sünde hat auch Einfluss auf unseren Körper. Wir haben Krankheiten. Wir haben sogar, manche Menschen sind nicht, haben Behinderungen, mit denen sie geboren werden. Wir essen schlechte Dinge, wir trinken schlechte Dinge, wir rauchen vielleicht, wir tun viele schlechte Dinge. Also nicht, dass alles Essen und Trinken schlecht ist, das wollte er nicht sagen, sondern eher, dass es eben wir schlimme Dinge auch so tun können. Sünde beeinflusst unsere Beziehungen, wir streiten uns, es gibt Probleme mit den Eltern, zwischen den Geschwistern, zwischen den Ehepartnern, wir führen Kriege. In den Kriegen sind so viele schlimmen, fürchterlichen Dinge, die getan werden. Einfach ein Fremder, der einem anderen Fremden irgendwas antut, irgendwas Fürchterliches. All das ist die Herrschaft der Sünde, sagt Paulus. Und was ist die Auswirkung davon? Es tötet sie, es gibt den Tod. Seine Herrschaft ist allumfassend, sie ist mächtig, aber Paulus möchte, dass ihr wisst, dass es nicht absolut ist. Er sagt dir und mir, wenn ihr hier in diesem Vers in der Schrift fortsetzt, wenn euch das ungemütlich anhört für euch, dass die Sünde herrscht im Tod, wenn ihr das alles zuhört, dann dürft ihr wissen, dass die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. Die Gnade hat eine Rolle, hat eine Autorität und hat die Macht in dem Leben von Jesus, von Menschen, wenn sie Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland kennen. Wir sind nicht mehr versklavt an die Sünde. Wir sind nicht mehr länger versklavt an den Tod. Wir sind nicht mehr länger Menschen, ein Volk, das in Ketten liegt und in Sklaverei ist. Nein, nein, nein. Es ist alles überwältigt worden. Wir sind überwältigt von der Herrschaft der Sünde und des Todes. Aber durch die Gerechtigkeit von Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz, durch diesen einen Gerechten, durch diese eine gerechte Handlung, gibt er Gnade. Bekommen wir Gnade, bekommen wir Versöhnung mit Gott, bekommen wir Vergebung, Wiederherstellung, Freiheit von Sünde. Ja, Kontrolle sogar über das gefallene Fleisch, einen erneuerten Geist, einen Verstand, der verändert wird, eine Seele, die um die Gott sich kümmert, in die Gott Gnade, Liebe ausschüttet, damit die, und so hat die Gnade in Jesus Christus den Sieg errungen über den Tod. Ja, Sünde herrscht, aber die Gnade Jesu Christi super herrscht, herrscht noch darüber. Wir werden ewig leben in Jesus Christus. Und ihr fragt euch vielleicht, wie ist das möglich, wenn du dein Vertrauen in Jesus setzt? Was heißt das? Ich muss also nicht einen Radierer nehmen und all die Dinge, die ich in meinem Leben getan habe, ausradieren? Nein, musst du nicht, weil er das für dich getan hat. Das heißt, du willst sagen, dass ich nicht die Last meiner Sünde und nehmen muss und die mich auf den Boden drücken muss und die mich überwältigen. Da muss ich nicht irgendwie das Pendel wieder zurückschlagen auf die andere Seite, dass es auf der guten Seite landet. Und dann sage ich dir, Freunde, nein, ihr müsst es nicht tun, weil er es für dich getan hat. Ich muss nicht also irgendwie ein religiöses Leben führen, muss kein Mönch werden, in einer Höhle leben oder irgendwas und Abbitte tun und Buße tun für irgendwas. Ich sage dir, Freund, nein, Jesus ist gestorben für dich. Und er hat seine Gehorsam als dir als Geschenk gegeben, wenn du Glauben an ihn hast. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen einladen, dein Vertrauen, dein Glauben in Jesus Christus zu setzen, ihm zu vertrauen, damit du dieses wunderbare Geschenk haben kannst, des ewigen Lebens. Und damit ihr stehen könnt in dem wunderbaren Sieg, in der Herrschaft über den Tod und sagen könnt, Tod, wo ist dein Stachel? Und wenn ihr ihn habt, Christen, dann preist Gott. Dies gehört euch. Lasst eure Herzen froh sein in dem Geschenken, die er dir gibt, in diesem Geschenk. So wie Kinder, die sich über den Schnee an diesem Tag freuen. Freu dich über deinen Retter, der gestorben ist und wiederlebt für dich. Lasst uns beten. Herr, wir lieben dich und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Kraft des Kreuzes, das Geschenk seiner Gnade. Vater, wir bitten dich, dass du uns dass du das in uns multiplizierst, dass wir auch dann, wenn wir immer wieder Fehler tun, wenn wir immer wieder sündigen, dass wir nicht loslassen von Jesus. Er lässt uns nicht los. Vater, lass uns da immer wieder dran erinnert sein. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Gnade des Geschenkes deines Sohnes. Wir bitten das alles im Namen deines Sohnes. Amen.